Jo, schön. Herzlich willkommen bei unserer vierten Episode von Rainbow Riders Uncut. Und heute, wie schon letztes Mal erwähnt, reden wir über Les Miserables, Do You Hear the People Sing? Was es damit auf sich hat und wie wir Fan wurden und wie das hoch und runter wieder war. Also ähnlich wie mit den anderen Folgen. Ganz kurz, damit jeder weiß, worüber wir überhaupt reden. Les Miserables ist ein Musical basierend auf dem Bestseller des 19. Jahrhunderts von Victor Hugo, Die Elenden oder eben Les Miserables. Und also das Musical ist relativ bekannt. Gibt es auch schon einige Jährchen, kann man sagen.
Ich glaube, über 30.
Oh, ich glaube.
85 ist es rausgekommen.
Ja, genau, 85 ist es rausgekommen. Also wie wir da quasi reingerutscht sind, fangen wir quasi erstmal an mit unserem Erstkontakt. Ich habe ja letztes Mal angefangen bei den Comics, ja. Dann darfst du jetzt anfangen.
Ja, auch bei mir ist es auch sehr kurz. Und zwar, das Erste, was ich mitbekommen habe, war bei einer Freundin im Zimmer. Die hatte an der Tür ein Poster von Les Miserables. Und ich dachte, Also sie hat mir kurz erzählt, worum es ging. Da kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich dachte, hat was mit Frankreich zu tun. Ist dramatisch und traurig. Bah, will ich gar nichts von wissen. Ja, und der nächste Kontakt war dann, dass wir gemeinsam 2012 im Kino waren. Und,
ja, genau. Weil ich es quasi angeleiert hatte. Ja.
Ansonsten hatte ich gar keinen Berührungspunkt mit dem Buch, Musical oder sonst was.
Ja. Bei mir war es ein bisschen anders tatsächlich. Übrigens, an dieser Stelle, alle Leute, die wir mit über Les Miserables auch kennengelernt haben und so weiter und so fort, wir haben diese Geschichte öfter schon ausgetauscht, aber wir haben gedacht, wir erzählen trotzdem nochmal alles. also jedenfalls, bei mir war es so, ich war schon immer ziemlich großer Musical-Fan und mein Vater auch sehr. Und es ging halt immer oft darum, dass meine Eltern sind halt geschieden und wir wurden abgeholt und das ist eine 2-Stunden-Fahrt gewesen zu meinem Vater und wir haben Musical-CDs gehört und mitgesungen, meine Schwester und ich und so weiter und so fort. Unser Favorit war natürlich damals Starlight Express und Elisabeth. Und mein Vater hat dann irgendwann eine CD reingemacht von Les Miserables. Von dem Musical hat er neulich erst gesehen gehabt, fand er ganz toll. Und wir so, ach Gott, ey. Also er hat es dann so vor sich hergesungen, alleine, weil wir kannten es ja nicht. Aber war irgendwie doof und er hatte dann aber auch eine VHS, also eine Videokassette von der, für Leute, die sich jetzt ein bisschen auskennen, der 10th Anniversary Konzertsache damals. Also zum 10-Jährigen wurde ein Konzert aufgenommen mit fast schon vielen der Erstbesetzungen und so weiter und so fort.
Im Kostüm,
aber halt nicht Musical, sondern es war wirklich Konzert. Ja, manche Lieder haben auch gefehlt und so weiter und so fort. So. Und dieses 10th Anniversary war auf Englisch natürlich, irgendwie mit deutschen Untertiteln, die aber nicht komplett waren natürlich. Also eine ganz tolle Produktion damals.
Ja, ist ja sowieso auch so, dass die Untertitel dann die deutsche Übersetzung sind, die ja nicht eins zu eins, sondern
die englische war. Also auf alle Fälle, diese VHS haben wir geguckt mit meinem Vater. Und ich fragte ihn dann so, weil ich dann dachte, was soll der ganze Quark? Worum geht's denn da eigentlich, wenn man hat's nicht wirklich verstanden? Und dann sagte mein Vater so, ja, also es ist quasi französische Revolution, nur dass es nicht französische Revolution ist, das ist halt später und ja, also und dann habe ich dann quasi auch gefragt, wie das ist mit dieser komischen Frau mit der blonden Perücke, mit dieser Fantine, was ist denn mit der? Und er so, er konnte halt jetzt nicht so gut erklären, dass bei Lovely Ladies es darum geht, dass die arme Fantine sich zur Hure macht. Das war halt ein bisschen blöd mit 12 zu erklären. Also dementsprechend, das war tatsächlich mein allererster Kontakt zu Les Miserables. Also ich habe quasi vom Pupen und vom Furzen nichts verstanden, weil es halt einfach, man versteht es halt auch nicht als Kind so wirklich. Gerade wenn man halt gar keine Ahnung hat, was da jetzt passiert und so weiter und so fort. Dann auch noch die Sprache anders. Und naja, jedenfalls, das war mein Erstkontakt. Aber ein paar Lieder waren ja schon ganz cool, das wusste ich noch. Und darum, als ich dann gehört habe, dass 2012 die Verfilmung kommt. Wir hatten auch schon Sweeney Todd ja vorher im Kino gesehen. Und ich dachte so, ja, super, gehen wir rein, genau. Ist doch cool. Hier Hugh Jackman und so auch noch, klasse. Und die Musik ist auch echt cool. Und ich konnte mich tatsächlich an ein paar Lieder auch erinnern, als wir drin saßen. Und so kam das dann, dass wir wieder Kontakt hatten. Aber lustigerweise.
Aber wir waren Anfang 2013 drin, oder?
Das war 2012 tatsächlich.
Ja, noch im Winter?
Das war im Januar oder so. Ich habe extra nochmal geguckt gehabt. Das war ziemlich nah beieinander. Ist ja Dezember. Ach, wurscht. Jedenfalls, wir waren auf alle Fälle
im Kinofilm,
als er in Deutschland lief. Nehmen wir es mal so einfach.
Und wir fanden den eigentlich auch ganz cool und interessant. Und
Musik war gut.
Musik war nice. Ne? Und wir hatten sogar geplant, was draus zu cosplayen. Ja. Aber wie unsere Cosplay-Pläne meistens sind, wir dann uns für 1000 andere Sachen interessiert.
Das war dann eigentlich schon eher gegessen. Sag ich mal. War ein guter Film. Ich konnte quasi schwelgen in der Musikerinnerung von damals. Das war's. Also, und dann plötzlich...
Ich weiß auch gar nicht, wie das gekommen ist.
Anfang 2016,
ne? Nee, das war 2016, waren wir im DCM-Finale und sind an unseren Kostümen da verzweifelt und an unserer Zeitplanung. Und irgendwie hatte ich so Lust, den Les Miserables-Film zu gucken.
Ja.
So richtig, ich habe das so richtig irgendwann so richtig gespürt, dass ich das einfach gerne. Wahrscheinlich habe ich irgendwo das.
Keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall haben wir gesagt, nein, wir gucken uns das jetzt nicht an. Das machen wir erst nach der DCM. Also wenn man so unser Mantra nach der DCM können wir dann Limi gucken. Dann war die DCM vorbei.
Und ich hatte dir vor allem auch ich glaube 2013 oder so, die DVD ja sogar geschenkt gehabt zum Geburtstag.
Ja.
Die stand die ganze Zeit wirklich nur rum. Also wir haben es nicht einmal nochmal geguckt gehabt.
Ich glaube, was wir gemacht hatten, war, als wir mal zur Animaco gefahren sind, haben wir die 25-Aufnahme mal gehört, weil das ist ja nur so eine lange Strecke.
Ja, aber ich glaube nicht.
War das dann?
Nein, es war danach.
Nein, das war davor.
Sicher?
Ich bin mir egal.
Jedenfalls 2016 nach der DCM.
Weil wir hatten ja eigentlich geplant, dass nach 2012, dass du Orgeras cosplayst.
Ja.
Und als wir danach zu Animaco gefahren sind, haben wir die CD gehört, aber nicht irgendwie groß und weiter. Wir haben einfach nur die Musik nochmal gehört im Vergleich zu
den anderen Sachen.
Kann auch kurz danach gewesen sein.
Ja.
Jedenfalls 2016 nach der DCM, nachdem wir uns dann erstmal ein paar Tage erholt haben.
Nur ganz kurz, da fällt mir noch was ein wegen der Musik. Ich hatte noch mal Kontakt 2013 für den EC.
Bei dem Franchise-Ding, was ich
geholfen hatte.
Ja.
Wo ich nämlich Do You Hear the People Sing in quasi Instrumentalvariante gesucht habe. Und so bin ich, glaube ich, auch über das 25 gestolpert.
Kann sein, dass wir so in dem Zuge...
Ja.
Auf jeden Fall 2016, DCM war vorbei. Wir haben endlich den Film geguckt und dann...
Wir waren drin.
Wir waren sofort.
Wir waren drin.
Wir haben uns ja meistens sowieso schon für die Studenten und ihre Revolution da... Also... Kann man das Revolution nennen, wenn nichts passiert ist. Aber für die haben wir uns interessiert. Und dann haben wir gedacht, was ist denn mit denen eigentlich? Weil im Grunde vom Musical macht das ja nur so einen kleinen Teil aus. Und dann haben wir irgendwie mitbekommen, dass das basiert auf einem Roman.
Ich habe es darüber gemerkt, vor allem, weil ich gesagt habe, okay, die heißen alle so komisch und es sind alles nur deren Nachnamen. Ich will jetzt mal, so typisch Wiki-mäßig, ich will jetzt mal die Vornamen wissen. Es gibt keine Vornamen von den meisten. Und so haben wir eigentlich gemerkt, okay, da ist das Buch. Und irgendwie sind wir dann immer weiter reingerutscht, auch vom Fandom her tatsächlich, dass wir uns so bei Tumblr so ein bisschen zusammengeschlossen hatten bei Leuten mit, die Fanzeug produziert haben. Und irgendwie waren wir halt einfach richtig drin.
Wir sind so richtig hardcore geflasht.
Ja.
Was wir auch gemacht haben da mit den paar Leuten auf Tumblr, dadurch, dass die schon seit 2012 alle riesen Fans waren, hatten die schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, eine Community gebildet, wenn ich das so nennen kann.
Ja,
wir sind da ja immer nicht so invested und kriegen das alles immer nur so als Außenstehende mit. Aber die haben gemeinsamen Filmwatch da gemacht.
Ja.
Und zwar gibt es ja nicht nur das Musical von Les Miserables, sondern es gibt
alle möglichen
Filme, weil das in Frankreich, das ist ja quasi wie Goethes Faust von Frankreich.
Kulturgut im Endeffekt.
Und da gibt es ganz viele Filme schon seit auch den 30ern. Und die haben da verschiedene Filme sich besorgt, den Leuten zur Verfügung gestellt mit Untertiteln. Und dann haben wir das halt so geguckt jeder hat gleichzeitig auf Play gedrückt und man hat gleichzeitig
und
so ein bisschen
gechattet und witzige Anekdoten noch nebeneinander ausgetauscht und so weiter und so fort. Und ja, das war definitiv... wir waren wirklich sehr, sehr tief drin. Wir haben uns schon öfter mal gefragt, warum eigentlich, vielleicht weil wir halt so lange drauf gewartet haben, es auszuleben, sag ich mal, oder also mal zu gucken, oder weil wir dann mehr Interesse an Politik generell entwickelt haben. Ich weiß es nicht ganz genau, auf alle Fälle, es hat einen dicken Nerv getroffen.
Ja, auf jeden Fall.
Witzigerweise haben wir dann auch so, als wir dann auf Anime-Cons waren, die auch ein paar Cosplays gemacht hatten, das hatte tatsächlich bei einigen einen Nerv getroffen in dieser
irgendwie
Zeit.
Irgendwie waren dann, also wir haben 2016 haben wir was geguckt und 2017 hatten wir dann gleich was geguckt.
Ja.
Und da hatten auch mehrere das
ja, Sachen an. Unabhängig voneinander, definitiv.
Hast du die angequatscht? Ich habe mich erstmal versteckt. Aber und dann sind wir auch mit Leuten
ins Gespräch gekommen. Ja, und haben komplett neue Leutchen kennengelernt. Und
was ich besonders faszinierend fand, ist, dass das alles sehr relativ, also bitte fühlt euch jetzt nicht, aber die waren sehr viel jünger als wir. Also die waren so, ich sag mal,
locker 10 Jahre.
Ja, um die 20, sag ich mal, plus minus 5 Jahre. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich nicht gewohnt bin, also als ich 20 war, habe ich mich nicht für politische Sachen groß interessiert. Mhm. Und Les Miserables ist ja gerade die Studenten, viele von denen haben auch vor allem die Studenten gecosplayt.
Ja.
Und die sind ja sehr politisch. Und das fand ich sehr, sehr herzerwärmend, dass ich die...
Und es war auch sehr schön als Thema, weil man da auch über andere Themen geredet hat und so. Also wir haben auch sehr guten Anschluss in Sachen Fans gefunden. Ja. Das
alle waren so lieb, oh Gott. Wir lieben euch, das wisst ihr euch. Hoffentlich.
Wir sagen ja immer, unsere Limi-Babys, ihr wisst ja, wir lieben euch und wir wissen, ihr liebt uns.
Und wir sagen ja auch immer, ihr seid unsere Jungbrunnen und wenn wir mit euch zusammen auf einer Decke sitzen, dann saugen wir die Jugend aus euch raus. Und dadurch können wir wieder leben.
Naja, aber es hatte sich auf alle Fälle gut getroffen, dass wir da quasi einfach neue Leute kennengelernt haben. Auf Anime-Conventions, wo wir waren und dadurch neue Einblicke hatten und so, es war wirklich richtig cool. Aber gehen wir mal zurück wieder zum allgemeinen Fansein dazu. Wir haben wirklich auch, ich glaube, das ist die Sache, wo wir die meisten verschiedenen Adaptionen bis jetzt gesehen haben.
Man muss der Fairness halber sagen, es gibt halt von Les Miserables auch sehr viel mehr Adaptionen von, glaube ich, allem anderen, wofür wir uns jemals interessiert haben.
Ja, also wenn man jetzt Comics nicht als verschiedene Adaptionen sieht mit den, unterschiedlichen Autoren
und so. Ja, okay, aber das ist ja wirklich andere Medien. Also es gibt natürlich, erstens mal gibt es ja das Buch, The Brick.
Weil es ist ein fettes Buch, wirklich ein fettes Buch.
Und da haben wir uns erstmal die Sachen auf. Es gibt mehrere deutsche Übersetzungen.
Wir haben eine sehr gute deutsche
Übersetzung erwischt. Ich habe es zu meiner Schande gestehen noch nicht fertig gelesen, aber man weiß ja, dann liest man halt die signifikanten Stellen, die einen gerade interessieren. Aber die deutsche Übersetzung, die ist sehr gut. Wir haben uns auch eine englische Variante geholt, um immer mal so ein bisschen nachzulesen,
dann
was uns interessiert.
Mit diesem Zusammenfilm gucken, haben wir tatsächlich von 1935 eine Schwarz-Weiß-Filmvariante angeguckt, die sehr, sehr gut ist. Auch eine sehr lange Sache auf alle Fälle. Wir haben uns eine italienische Miniserie angeguckt. Wir haben tatsächlich auch, und jetzt kommst, es gab ja sogar einen Anime von Les Miserables. Der heißt dann zwar Shoujo Cosette, also das Mädchen Cosette. Und es beginnt ein bisschen anders und es ist alles ein bisschen fröhlicher.
Also das ist ein 52-folgiger Anime. Wir haben Folge 36 eingeschalten, weil...
Also das
da wurde es für uns interessant.
Es ist irgendwie so ein bisschen typisch japanisch wieder zu denken, okay, weil ihr wisst ja, 52 Folgen ist ja jede Woche eine Folge und das ist ja eher für die Kinder gemacht. Also solche Sachen wie Digimon, Doremi und Co., die haben 52 Folgen. Aber klar, Les Miserables, die Elenden, das ist eine gute Kinderserie, haben sich die Japaner gedacht. Und nein, ist es nicht. Aber dementsprechend, wir sind halt später eingestiegen und leider sind die entsprechenden Stellen, wo man weinen darf,
sind trotzdem
immer noch so.
Auch wenn das nicht so gut synchronisiert, nicht so gut animiert, nicht so gut alles, man muss dann trotzdem irgendwie heulen. Ich meine, man muss dem Anime trotzdem zugute halten, dass die Studenten, die uns ja am meisten interessieren, sehr viel mehr Screentime haben als in allen anderen Adaptionen, wo die ja eher immer so ein Nebenereignis sind. Oder wenn du dich erinnerst, in diesem Film von 98, wo die irgendwie nur so 5 Sekunden vorkommen.
Ja, wo nur 3 da waren überhaupt,
also
von den Szenen.
Wir haben schon spekuliert, dass die, ich sage jetzt mal, die neueren Verfilmungen, also so ab den 90ern vielleicht, dass die vielleicht Angst hatten, dass wenn Leute das gucken und
sich inspiriert fühlen
von Auflehnen gegen Ungerechtigkeiten und so. Deswegen ist es oft wirklich sehr downgetoned.
Ja. Das Traurige ist, die einzige Sache, wo es nicht downgetoned ist, da ist leider tatsächlich eine Filmrolle verloren gegangen, nämlich 35. Da gab es wohl eine sehr lange Barrikadenszene und so weiter und so fort. Studentenkampf und bla. Aber da ist die Filmrolle verloren gegangen in der Zeit. Ist verbrannt tatsächlich. Ist leider... verschollen, kaputt, gibt's nicht. Sehr schade, aber kann man nichts machen. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich, weil es ja mit dem Musical angefangen hat, haben wir natürlich auch jede Menge Varianten davon geguckt. Also wir haben so, ich sag jetzt mal eine Modern AU-Variante, die ist von
Dallas,
also aus Amerika eine Version gewesen, eine tolle Inszenierung. Wir haben waren dann in London tatsächlich.
Also wir haben noch so ein paar mehr Vorstellungen stehen uns zur Verfügung, die zu gucken, auch wenn wir nicht live vor Ort waren, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Aber wir haben dann erstmal gesagt, nee, wir gucken die später, wir gucken es uns erstmal selber.
Genau, wir wollen es einmal live sehen.
Dazu noch eine Sache, als wir 2013 in London waren, als du beim EC warst, hatten wir vor, spontan in Les Miserables zu gehen. Weil wir hatten den Film geguckt. Und dann gab es aber nur Plätze irgendwo ganz oben in der letzten Reihe. Und dann haben wir uns, hat uns irgendwer gesagt, naja, wenn man ganz oben sitzt und guckt, dann sieht man halt die Studenten hinten, also wenn halt alle tot sind eigentlich und sich das dreht, dann stehen die halt alle hinter der Bühne auf und gehen weg und das sieht man dann halt. Und dann haben wir uns gedacht, nee, also dann sollen
wir... Dann holen wir uns gute Karten.
Aber natürlich, wir so wollt, kurzfristig kriegt man halt keine...
Und wir wollten montags dann hin, weil wir dachten, ah, jetzt gehen wir früher hin und Montag ist aber zu.
Ja, das wussten wir alles
nicht. Keine Vorstellung.
Auf jeden Fall waren wir dann das... Haben wir gedacht, nee, wir gucken uns keine weiteren Adaptionen. Also diese Dallas-Sache, das ist ja ein bisschen anders inszeniert, weil es eine moderne Variante ist.
Aber selbst die hatten wir noch nicht gesehen. Das hatten wir erst nach unserer London-Sache geguckt.
Ja. Gar kein Musical geguckt.
Ja, tatsächlich. Wir haben erst die Dallas-Aufnahme gesehen, als wir hatten nur die 25th, also ne, 10-Jähriges und 25-Jähriges gab es jeweils die Konzerte. Das haben wir uns angeguckt. Aber eben
und
nicht.
Und rauf und runter gehört.
Und rauf und runter gehört. Und dann waren wir, wie gesagt, London 2017 das erste Mal da und direkt zweimal reingegangen.
Das war im Juni, ne? Das war
weil da der Castwechsel war.
Ja, genau. Zufällig.
Zufällig. Wir haben nämlich, also wir wollten eh um die Zeit nach London, um eben Les Miserables zu gucken. Und dann haben wir halt gemerkt, oh, da ist Castwechsel. Tatsächlich. Freitag, Samstag waren die letzten Vorstellungen des alten Casts und dann kamen die neuen.
Aber das haben wir erst gemerkt, als wir die Karten schon hatten, oder?
Wir haben es dann so gelegt, weil wir zuerst überlegt hatten, auch Samstag nochmal, aber dann haben wir gesagt, nein, gehen wir lieber.
Und dann haben wir uns das auf jeden Fall so gelegt, dass wir Freitag in die vorletzte Vorstellung, also in die Abendvorstellung, dann hätten die letzten beiden sind Samstag gewesen.
Genau.
Also wir waren Freitag in der drittletzten Vorführung von dem alten Cast und Dienstag. Oder Sonntag? Ach, weiß auch. Auf jeden Fall die nächste Vorstellung, die wir geguckt haben, war die allererste Vorstellung von dem neuen Cast.
Ja. Und das war natürlich sehr witzig als Vergleich.
Das war wirklich krass.
Ja. Hinzu kommt, dass am Freitag der Cast wirklich fantastisch war.
Also, dass man hätte sich nichts Besseres wünschen können.
Grandios.
Wir mochten dann ja Enjolras und Grantaire besonders gerne und unser Grantaire-Darsteller war wirklich, also wir haben ja dann viele Vorstellungen noch geguckt, aber das war wirklich
der Beste, ja.
Der hat es so gut gemacht, so diese Zwischensequenzen einfach mit seiner ganzen Körperhaltung und alles und wie, ach, das war wirklich perfekt. Das war für uns Fan, hätten wir uns nicht besser selber vorstellen können. Das war wirklich gut. Und unser Jean Valjean hat sehr schön Bring Him Home gesungen und alles
war
so.
Er hatte definitiv die besten Tenortöne, die ich dann gehört habe.
Es war wirklich eine so schöne Vorstellung.
Und natürlich auch mal das erste Mal
sehen. Ja, das erste Mal. Wir waren so super aufgeregt.
Das war so super.
Und dann hatten wir noch gedacht, ach, ob das klappt mit der Kreditkarte. Ist es nicht, dass es irgendwelche Probleme gibt. Und wir kommen dann nicht an unsere Karten ran. Wir waren dann auch richtig früh schon vor Ort, damit wir auf gar keinen Fall zu spät sind. Haben die Karten nämlich schon nachmittags abgeholt, damit wir dann abends...
abends einfach nur noch rein können. Also dementsprechend,
und clever, wie mein Schatz ist, haben wir dann am nächsten Tag, saßen wir dann im Hyde Park.
Ja.
Und du hast einen Blog dabei.
Und ich habe alles aufgeschrieben, was diese Einzelheiten waren, die ja bei jeder Vorstellung anders sind.
Und dann hat jeder von uns immer so gesagt, ja, das und hast du das gesehen, hast du das gesehen? Und dann konnten wir das nochmal, und haben wir aufgeschrieben, zum Glück, weil man vergisst so Sachen auch.
Ja, auf alle Fälle. Das wurde dann quasi so ein bisschen Tradition, also mit jedes Mal, wo wir Les Miserables gesehen haben, haben wir tatsächlich das dann aufgeschrieben.
Ja, wir hatten eigentlich vor, das auch aufzuschreiben.
Als Blog,
aber
Ja, es ist halt immer, Schreiben ist immer... Es hat einen Grund, warum wir einen Podcast machen und keinen Schreibblog. Weil es doch einfacher ist zu reden.
Auf jeden Fall war das wirklich super. Wir waren hin und weg einfach.
Ja.
Und als wir dann in der ersten Vorstellung vom neuen Cast waren, war... Also es war auch eine gute Vorstellung, alles super, aber man hat einfach gemerkt, den Unterschied zwischen einer eingespielten Truppe und einer neuen Truppe.
Allein die...
Und das Allerbeste war ja, erzähl du.
Madame Thénardier, ne? Ja, also es gibt eine Stelle bei Master of the House, das ist ja das große Partylied, sage ich mal, wo Madame Thénardier halt auch über ihren Mann singt. Und sie hat halt leider die Textstelle... vom Ende des Musicals benutzt, weil die Melodie ist die gleiche. Und sie hat den Textdreher gehabt. Und das war so lustig, weil der Dirigent maufte quasi so, die Lines und sie so, und egal, was sagt ihr aus? Und sie haben es irgendwie weitergemacht. Es war so lustig, vor allem die ganzen auch auf der, also es sind ja nicht nur, es ist ja auch Leute vom Chor quasi da, also die, wie heißen sie nochmal? Das Ensemble quasi, ja. Die Springer. Die ja auch natürlich da diese Gäste in der Taverne spielen und jeder hat so
den Text quasi. Ja, weil wir haben danach quasi an der Stage Door haben wir mit ihr geredet und dann haben wir gesagt, wie gut sie uns hat eigentlich insgesamt gefallen. Und dann haben wir gesagt, oh ja, als dann die Sache war mit dem,
ja, das ist
so, oh Gott, ja, alle haben ihr irgendwie geflüstert und sie wusste und einfach gar nicht.
Sie hatte so einen Hänger und es war eine sehr, sehr lustige Unterhaltung wirklich, auch an der Stage Door. Wir hatten wirklich auch zweimal sehr schöne Unterhaltungen, weil den Grundherr habe ich tatsächlich wie so ein Stalker rausgefunden, dass der halt da spielt an dem Freitag und habe ihn halt noch gefragt, was er vielleicht an Süßigkeiten mag. Wir haben tatsächlich was an die Stage Store gebracht und haben wirklich ein sehr nettes, kurzes Gespräch gehabt. Ja, und
zum Glück
war das
auch so ein guter Grundherr.
Ja, also es war
Fotos gemacht, oh Gott, wie die Nerds, ey. Aber der war wirklich
toll.
Und mit der Thénardier, die war auch super. Die hat nur diesen einen Text.
Ja, das war so lustig. Aber sie war definitiv sehr amüsiert, dass wir halt ihr nochmal zugesprochen haben.
Es war wirklich krass, wie auch der, da war, also der Killian Donnelly, der in der 2012er Variante den Combeferre spielt, der hatte da Jean Valjean gespielt das erste Mal. Und der ist dann noch nicht ganz hoch in die
Ja,
in die
er Töne war noch
gekommen,
sehr nervös.
Alles noch so
auf
ein bisschen.
Alle Fälle, ja.
Als wir das nächste Mal dort waren, das war im Januar 2018,
war der gleiche Cast,
aber natürlich schon über ein halbes Jahr eingestimmt. Und das war wirklich auch nochmal eine krasse Steigerung, was die da geleistet haben.
Und das Witzige war tatsächlich die Madame Thénardier. Wir sind tatsächlich bei der Stage Show geblieben und haben sie nochmal angesprochen und wollten nochmal sagen, wie toll sie war. Und tatsächlich hat sie uns auch wiedererkannt und gesagt, ach, ihr wart doch die beim ersten Mal da waren. Und das war auch sehr, sehr lustig.
Ja, und die hat auch gesagt, ach ja, so nach dem Motto, jetzt habt ihr es gesehen.
Ja, wie es richtig gehört.
Ja, wie es richtig gehört. Und hat dann ja auch zu dir gesagt, ja, ihr seid ja selber auch auf der Bühne. Wisst ihr, wie das ist, wenn man plötzlich so ein Blackout hat? Und dann hat sie gesagt, ach ja. Jetzt hat sich, das war wirklich eine schöne Unterhaltung mit dir.
Sehr nett auf alle Fälle. Ja, ihr merkt schon, also 2017, 2018 haben wir es quasi gemacht. Wir haben 2019 sind wir auch nochmal hin, um in London Les Miserables zu sehen. Wir hatten dann zwischendurch das unendliche Glück, Halleluja, vielen Dank, dass in Deutschland tatsächlich jemand sich die Rechte gekauft hatte, es zu machen auf Deutsch, weil Les Miserables war sehr lange nicht mehr in irgendeinem Theater. Und das war natürlich sehr schade. Es gab sogar so einen kleinen Scam-Versuch von einer anderen Sache, die beworben hat, als ob es das Les Miserables Musical wäre von. Aber dabei war das ein anderes. Also es war schon ziemlich frech. Aber tatsächlich, die Bühne Tecklenburg hat sich das richtige Musical geleistet. Und das ist ein Open-Air-Kino, wollte ich schon sagen, ein Open-Air-Theater, was natürlich eine ganz andere Inszenierung erforderte. Und es war wirklich fantastisch. Wir waren zweimal drin. Das erste Mal fast einer der ersten Vorstellungen und dann einer der letzten Vorstellungen,
die letzte Vorstellung.
Und das war wirklich die letzte Vorstellung.
Also wir waren da, es war ja 2019, war das 2019? Und wir hatten 2018 schon so ein bisschen einen Change, haben wir Detroit Become Human gespielt, da waren wir da ein bisschen drin und also Les Miserables trotzdem noch parallel, aber wir dachten schon, naja,
als
wir das zweite Mal drin waren, also wir waren in der ersten Vorstellung Tecklenburg, fanden super und dachten, naja, das zweite Mal hätten wir vielleicht gar nicht gebraucht, wir sind ja vielleicht gar nicht mehr so drin, aber da waren zwei Freunde von uns, die haben sich dann auch Karten geholt für die, also wir saßen leider nicht nebeneinander, aber wir waren halt trotzdem gemeinsam dann dort. Und dann wir dachten schon, dann holt man halt mal nicht, ist ja auch angenehm. Aber
und diese Vorstellung war aber so
die
krass.
Die Schweine, ey, das war wirklich...
Man kann echt nicht anders sagen, die Schweine, weil es war wirklich heftig in der Form, dass es... Weil man hat ja trotzdem, man ist ja oft Fan, weil die Lücken gefüllt werden. Also man hat zum Beispiel von den Léami, so heißen die Studenten, im Fachjargon, Léami de la ABC, hat man nicht so viele... Infos natürlich. Und die Fans füllen das dann natürlich mit Geschichten, mit extra Episoden und so weiter und so fort. Und das nimmt man ja so mit, wenn man es braucht.
Yeah.
Und diese Tecklenburg-Vorstellung hat uns so zerstört und gesättigt und katharsisch fertig gemacht.
Ja, aber ohne Witz, das war wirklich... Das war wirklich schlimm, weil die, dadurch, dass es die letzte Vorstellung war,
Haben
die
halt
natürlich
drauf
geschissen, ob ihre Stimme danach kaputt war. Klar. Also, der Orgeras in seiner letzten Szene, als die ganzen Leute sterben, rennt er zu jedem, ruft die Namen, geht dann nochmal auf die Barrikade hoch und normalerweise schwenkt er nur seine Flagge, aber da hat er noch geschrien, Vive la France! Vive la France! Und wir so, ey, ich muss nicht...
Ich krieg jetzt immer noch Gänsehaut.
Ich saß da einfach nur, ich musste meinen Mund aufmachen, damit ich irgendwie die Luft rausbekommen habe, damit ich
habe
nicht
noch
laut...
Ich habe noch nie so geschluchzt.
Das war
wirklich heftig.
Und auch die Cosette am Ende, wo ja der Jean Valjean stirbt und die hat wirklich so herzzerreißend geschluchzt, weil die halt einfach nicht mehr drauf achten musste.
Ob die Stimme natürlich
mach
geht,
ich damit
klar.
jetzt meine Stimmbänder?
Und es war
greife
wirklich,
ich die da an? Und
es war so intensiv, dass wir auch richtig gesättigt waren. Was auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schön war und auf der anderen Seite aber natürlich ein kleines Problem quasi bot, nämlich wir hatten ja parallel schon, wie gesagt, Detroit Become Human, was aber halt wegen der Revolutionssache halt recht nah beieinander war tatsächlich. Und,
das ging gut nebenher.
Aber das Problem war, bevor wir noch Tecklenburg hatten, war eine BBC-Serie angekündigt. Eine Miniserie zu Les Miserables. Und wir haben uns natürlich zuerst voll gefreut, weil, boah, BBC macht was, ist das cool. Und dann kam immer mehr so raus, was da so passiert.
Ja, dass das alles so sexuell aufgeladen wird,
sehr
unnötig.
Also da Sex reingebracht wird, wo es absolut nicht nötig ist, auch überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat. Geschrien wurde von gewissen Regisseuren, wir sind ja so nah am Buch und das Musical ist ja eh Rotz und 2012 ja eh. Und dann sieht man den ersten Trailer und jetzt mal ohne Witz, es sind teilweise die gleichen Einstellungen und die gleichen Bildideen. Und teilweise auch sozusagen in Anführungsstrichen Fehler, wie, also wenn man schreit, man ist so nah am Buch, dann sollte man Fantine nicht braunhaarig machen wie im 2012er Film. Weil Fantine hat im Buch blonde Haare. Just saying.
Yeah,
und im Musical übrigens normalerweise auch. Es war halt nur 2012er, weil natürlich Anne Hathaway halt braune Haare hatte und man ihr die Haare abschneiden wollte. Hat man das so gemacht. Ist ja auch total in Ordnung. Alles gut. Aber man sollte dann vielleicht darauf achten und auch das Korsett dann halt
braune Haare hat
und nicht blonde Haare. Und was halt nur im 2012er Film so ist und sonst eigentlich nirgendwo anders. Naja, also dementsprechend, das war dann so schon so eine Enttäuschung, wo wir gesagt haben, wollen wir uns das wirklich antun? Wir haben uns das übrigens auch nicht angetan. Ich wurde dann nämlich auch noch ein bisschen garstiger, dass noch nicht mal BBC geschafft hat, Make-up ordentlich zu verwenden, weil Jean Valjean, das ist ja eine Spanne von fast 50 Jahren, die Les Miserables fast schon abdeckt, oder 30, keine Ahnung, jedenfalls. Wenn man jetzt seine Gefängnisstrafe noch zurechnet, dann 50. Er wird ja irgendwann sehr alt. Und der 2012er hat es ja zum Beispiel sehr gut geschafft. Und das hat BBC halt einfach nicht geschafft.
Und irgendwie haben die auch nur drei Ami gecastet. Und dann hat Marius irgendeinen Sex. Also
Traum.
Nee, das wollten wir uns nicht antun. Dazu waren wir von Tecklenburg noch so gesättigt. Vor allem, wir haben auch sehr oft und gerne so moderne U-Sachen auch gelesen, weil das dann da sind die nicht tot und alles ist schön. Aber nicht mal das haben wir da irgendwie mehr gebraucht. Weil wir waren so, nach Tecklenburg waren wir so, nee, ich will jetzt gar nichts darüber lesen, dass alles gut ist, weil das hat irgendwie...
Das war so intensiv.
Es war einfach ein guter Abschluss, sag ich mal. Ich bin zufrieden damit. Ich muss es jetzt nicht aufweichen mit was anderem.
Ja.
Und deswegen haben wir das eher so in uns unser Herzen geschlossen.
Ja.
Die BBC-Serie haben wir ja verschmäht und dann waren wir ein bisschen raus wieder, sag ich mal.
Also das Witzige ist ja in gewisser Weise, das hatte ich auch, das war auch wirklich das erste Mal für mich jetzt in so einem Fandom, wo ich wie so ein fast schon grandiosen Abschluss hatte, um es mal so ein bisschen pathetisch zu sagen.
Und zwar von was quasi nicht Fan gemacht war.
Ja, genau.
Sondern offiziell.
Und dass man tatsächlich sagt, okay, das hat mir jetzt echt alles gegeben, was ich in dem Moment brauchte, offensichtlich. Und man darf jetzt nicht vergessen, wir haben wirklich alles, also wir haben bei uns zu Hause tatsächlich ein Lemmy-Regal, also eine
Kommode.
Ja, da ist
einfach alles drauf, was
wo
es
alles
zu kaufen
Mögliche geht. An Lemmy-Sachen gibt, also von mehreren Varianten von The Brick bis zu unterschiedlichen Adaptionen zu die unterschiedlichen Manga, die es gibt.
Ja, irgendwelche Kinderbücher haben wir uns noch geholt.
Also wirklich alles Mögliche.
Also alles, wo
was
wir
man
unsere
so
Griffel dran bekommen konnten, haben wir wirklich uns geholt, weil wir das einfach so aufsaugen
Pins
wollten.
Pins von den Musical-Sachen von Deutschland.
Alle, die es jemals gab.
Ja.
Wir haben in London haben wir alles, was es an Merch gab, gekauft. Auch wenn das echt
außer der hässliche Trinkbecher.
Ja, außer die doofen Sachen.
Das ist zwar cool, dass da drauf steht, Drink with me. Aber der ist so hässlich.
Ja.
So hässlich.
Hier, das Londoner, wie heißt es mittlerweile, das
Nicht mehr Queens Theater, sondern anders.
Die sollten sich mal echt ein Beispiel nehmen, wie man Merch macht und nicht nur so Heslon-Sachen.
Ja, zum Beispiel bei Book of Mormon, die haben sehr schöne Merch-Sachen, ja. Ich meine, was sie natürlich hatten, waren sehr schöne Bücher wie von Stage zu Movie und so. War schon cool, aber also jedenfalls, um zurückzukommen, also wir haben wirklich sehr, sehr viel Merch da geholt. Oder alles mögliche an Adaptionen, das ist ja schon kein Merch mehr.
Und von den Fans, die ja so ein paar Signs und so gemacht haben, also die, an die wir noch rangekommen sind, und ein paar neue, die haben wir uns geholt, weil wir wirklich, das war wirklich unser Ding. Und wir haben uns dann auch, Victor Hugo, haben wir uns ein bisschen Sachen durchgelesen, was der so getrieben hat.
Ja,
und,
sehr witzige Dinge. Und wir haben
die politische Situation einfach da in Frankreich um den
im
Dreh.
Im 19. Jahrhundert.
1832, das ist ja die Revolution,
sehr spannende
die da
Zeit
beschrieben wird. Also eine längere Zeit im Buch, im Musical ist es
klar,
wird ja so getan. Als
ist ja alles aufeinandergesetzt.
Und wie es da wirklich auch weitergegangen ist mit diesen Studentenrevolutionen und was sie da alles versucht haben und wie es niedergeschlagen wurde und so weiter und so fort.
Also wir hatten definitiv dann plötzlich ein Interesse an Frankreich, um nur mal kurz zu erwähnen, wegen nochmal den Spätzünder vom letzten Mal.
Mäh.
Ja, also wir haben ja schon gesagt, bei Anime-Manga, wir waren quasi Superhelden-Fans, als wir in Japan waren. Wir haben in der Superhelden-Zeit, also da
Waren wieder Anime-Fans, als die Comic-Convention.
Als die Comic-Cons kamen, so. Und wir waren in Frankreich, als wir Anime-Fans waren. Nämlich zum ECG hatten
2015.
Wir 2015, da haben wir noch gesagt, oh, Frankreich.
Ich hatte einfach, das ist so ein, weiß ich nicht, die deutsche Seele, was weiß ich, hasste den Franzosen-Klischeehaft. Und ich wollte einfach auch nicht nach Frankreich, ich kann die Sprache nicht. Ich habe einfach überhaupt kein Interesse, in Paris und allem.
Und dann fanden wir es voll toll.
Wir fanden es schon voll schön da. Also ich muss schon sagen, auch wenn ich wirklich eine Abneigung hatte, ich konnte mich auch nicht wehren gegen den Charme von Paris.
Es war wirklich schön.
Ohlala Paris.
Ohlala
Aber Paris. Wir waren halt noch keine Lemis-Fans. Wenn wir die nämlich da schon gewesen wären, hätten wir uns halt, es gibt ja... Da werden ja
gewisse Stellen gibt es
natürlich
noch.
Genau, es gibt ja natürlich gewisse Straßennamen, die erwähnt werden. Und irgend so ein
wir wären im Victor Hugo Museum allein gewesen.
Und so ein cooler Fan hat auf seiner Webseite da irgendwie so einen
Stadtplan
und hat quasi die Sachen eingezeichnet,
wie Jack the Ripper in
London,
wo man
könnte. Ja. Und das hätten wir ja alles gemacht, wenn wir das schon gewusst hätten.
Und dann kam ja noch hinzu, dass wir im Zuge von Les Miserables als Fans, weil der Grantaire-Darsteller von 2012, der hat dann in der Zeit, wo wir Fans waren, auch... Versailles gedreht, also die Serie um den Sonnenkönig.
Ja.
Und davon waren wir dann auch Fan, also eigentlich wegen ihm, aber die Serie ist sehr gut, kann ich nur empfehlen. Aber dann waren wir quasi Versailles und Les Miserables Fans und wir sind nicht nach Frankreich gekommen. Wir fühlen uns mittlerweile schon selber von uns selber verarscht.
Ja.
Also es ist wirklich, und wir waren vorher in Versailles, fanden es auch sehr beeindruckend, aber dann haben wir gedacht, jetzt würden wir gerne,
wirklich
gerne
nochmal hin, um es halt einfach zu erkennen.
Noch mehr zu wertschätzen und auf alle Fälle, so kam das auch wieder, dass wir dann genau da wieder nicht...
Aber nochmal, was wir bei Les Miserables, dadurch, dass das halt französisches Kulturgut ist und einfach schon viel früher Fanwork dazu entstanden ist, wie die Filme, konnten wir uns halt sehr schön da auch an so historische... Was heißt historisch? Also wir konnten halt einfach... ältere Sachen uns angucken.
Es war auch anderes
unterschiedliche
Fansein.
Ansätze. Ja. Ja, es war ein bisschen ein anderes Fansein als...
Also allein, wenn ich daran denke, wir haben ja auch viele Cosplay-Sachen gemacht.
Ja.
Also sowohl Modern-AU-Sachen als auch tatsächlich von den Studenten die Klamotten. Wir haben ja allein hier Julie, Bousvet, Baurel gemacht. Géant haben wir genäht. Philly habe ich genäht, genau. Angelos und Grantaire übrigens immer noch nicht.
Ja, weil wir uns einfach nicht getraut haben. Wir nähen das mal die anderen Sachen, wir dann so ein bisschen besser...
Wie
so
es immer ist, ne? Aber jedenfalls, als wir das so gemacht haben, ich habe mich tatsächlich sehr viel mit dem historischen Schnittführungskram tatsächlich auch beschäftigt. Was war die Mode? Also solche Dinge wie wurden Hosen geschlossen? Also wie funktionieren eigentlich diese Pissklappen?
Ja, und du hast dich auch noch interessiert, wie die Medizin im 19.
Jahrhundert
war, weil einer von den zwei von den Charakteren von den Studenten...
Medizinstudenten. Und tatsächlich der eine ist so ein kleiner Hypochonder. Das ist Julie und den habe ich auch als erstes gecosplayt. Und ich habe dann tatsächlich mir ein Geschichtsmedizinbuch eigentlich für Studium geholt, habe halt gelesen, wie so die Medizinentwicklung war. Und das war wirklich spannend, einfach damit ich halt quasi besser canon-mäßig sagen konnte, okay, aber der Magnetismus ist doch so toll und ich muss das Bett doch ausrichten und sonst was und die Farbe meiner Zunge heiß und allein, was ich dadurch gelernt habe, dass die, wie man so schön sagt, die Vier-Säfte-Theorie, falls euch die was sagt, die galt bis zum locker bis Mitte des 19. Jahrhunderts noch als wissenschaftlich erwiesen. Und das hat sich erst langsam entwickelt. Also dementsprechend 1832 war das ein Streitpunkt. Und der hat quasi durch halt schwarz und gelbe Galle
Was halt auch Sachen wirklich spannend war, was der Victor Hugo wirklich alles so reingenommen hat. Der hat ja viele Aspekte einfach, und er ist ja ein Zeitzeuge gewesen. Ich meine, ja. Lemmy hat er geschrieben in den 1860ern.
1869 ist es, glaube ich, rausgekommen.
Und das heißt, er war ja quasi ein Kiddo als 32 aktuell. Ja, und es gibt ja auch so eine Story, dass der da irgendwie da so halb reingeraten
genau
ist.
Genau, hinter die Barrikaden quasi aus Versehen reingekommen ist, weil das halt Straßenkämpfe waren. Und er ist halt quasi an der falschen Ecke abgebogen, hat das halt mitbekommen teilweise. Und dementsprechend, es ist schon sehr spannend gewesen und es war wirklich ein komplett anderes Fansein an sich.
Ja, weil man hat quasi viele verschiedene Sachen, die aber alle auf einen Grund, Primärliteratur bezogen haben. Und man kannte quasi den Roman ich habe öfter bereut, kein Französisch zu können, weil der Victor Hugo sehr viele Puns,
Wortspiele halt reinbringt.
Das versteht man halt vor allem, wenn man Französisch könnte. Ja. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben bereut, kein Französisch zu können.
Ja. Was so ein Fan damit macht plötzlich, ne? Plötzlich will man Französisch können.
Und aber im Grunde ist das, was der geschrieben hat, ist das Grundgerüst. Und was da für verschiedene Sachen draus entstanden sind, ist schon wirklich sehr spannend zu beobachten, welche Aspekte da genauer beleuchtet werden, was auch cinematografisch in den verschiedenen Filmen.
Es gibt ja allein diesen Nod im 2012er Film mit diesem dicken Elefanten, den Napoleon da irgendwie hingestellt hat. Oder wie auch immer.
Da einfach wirklich und wie unterschiedlich auch die Charaktere waren. Wir haben uns nämlich auch gewundert. Zum Beispiel, während wir Comics gelesen haben, fanden wir das ja oft mal doof, wenn Charaktere, die man irgendwie gewohnt war, waren dann anders dargestellt, als man das kennt. Ja. Aber bei Lemmy war das irgendwie cool zu sehen, wie anders der gleiche Charakter ist und wie diese Nuance dann das ändert, das Gesamte.
In der Inszenierung, in der Adoption, was auch immer. Weil wir haben jetzt, wie gesagt, auch viele Enjolras, viele Valjeans, viele Grantaires gesehen und viele andere Ami auch, gerade im Musical. Und wie unterschiedlich das auch ist, also gerade wenn man jetzt diese Dallas Modern AU-Variante sieht, es ist ein ganz anderes Gefühl. Es gibt ja die Kampfszene zwischen Jean Valjean und Javert. Wenn Jean Valjean quasi sich mit einem Stuhl wehrt und sonst was und Javert nimmt dann den Knüppel. Oder in der Dallas-Variante, wenn der einfach mal einen Revolver zieht. Da wird es einem sehr anders, weil Javert als, ich sag jetzt mal ganz blöd, als weißer Cop quasi gecastet ist und Valjean ist halt POC. Und die Implikationen, die dahinter sind, das ist sehr krass. Und was da auch so gemacht wurde, Dallas hat auch richtig cool einen afrikanischen Liberation-Dance quasi mit reingebracht als Choreografie, weil eigentlich hat Les Miserables keine Choreografie, nur mal so als es ist einer der Musicals, die am meisten gesungen sind. Es gibt eigentlich kein gesprochenes Wort. Das ist sehr, sehr spannend insgesamt, wenn man mal andere Musicals anguckt. Wir haben ja auch währenddessen wir haben immer probiert, dann irgendwann später Les Miserables. Was Lustiges und wieder Les Miserables, damit wir mal ein bisschen Abwechslung hatten. Wir haben in dem Zuge Kinky Boots und Book of Mormon geguckt. Und es war für uns natürlich dann wieder mal sehr anders, so viel gesprochenes Wort einfach zu hören. Also es war schon...
Aber auch wirklich zum Beispiel das Korsett, die im Musical jetzt nicht so eine große Rolle hat, außer so dieses, ich sage jetzt mal, typische, Love Interest, sage ich jetzt mal. Im Buch ist ihr Charakter viel
differenzierter
auch. Also da ist sie auch nicht so... hilflos.
Sie wirkt doch nicht so entrückt.
Im Musical ist sie leuchtend überhöht. Also das
Licht. Gerade als Erwachsene, als Ältere, weil ihr Trauma ja gar nicht rauskommt.
Genau, so genau. Wirklich. Und sie ist ja eher so ein passiver Charakter. Aber in zum Beispiel der Adaption aus den 30ern, da ist sie halt so ganz kokett und frech und da gibt es so eine Szene, da ist Marius unten und sie ist oben am Fenster und sie winkt ihn so und flirtet so mit ihm und da ist halt Jean Valjean und sagt, was machst du da? Ja, nichts, ich mach gar nichts, ich komme jetzt zu dir. Also wirklich so, da ist sie einfach so ein bisschen...
Sehr keck.
Oder war das überhaupt in der 30er oder in den anderen Schwarz-Weiß? Aber egal, auf jeden Fall, in einer Adaption ist das so. Und das gibt dir einfach nochmal so einen anderen Turn und das ist dann interessant zu zu gucken, wie ist diese Korsett denn in diesem Geschichtsgeflecht aufgehoben?
Solche Dinge wie auch das, jetzt im Musical ist ja immer eine Entscheidung, die Thénardiers tauchen ja bei der Hochzeit auf von Marius und Cosette. Mhm. Und es ist immer eine Entscheidung, reagiert Cosette irgendwie darauf, nimmt sie es nur als Störung wahr oder bricht sie wirklich zusammen? Wir haben wirklich Varianten gesehen, wo sie weinend zu einer Freundin läuft.
Das war so gut.
Das war so gut.
Weil das ja nicht im Liedtext oder im Skript steht. Sondern
aber man weiß ja, dass Cosette als Kind missbraucht wurde von diesen Leuten, als Arbeitssklave und geschlagen wurde und quasi ausgehungert wurde und so weiter und so fort. Und dass das ja was mit jemandem macht, das ist schön, dass das einfach mal bedacht wird. Also es hat definitiv, es hat uns selber sehr überrascht, dass wir mit diesen verschiedenen Adaptionen und Inszenierungen und unterschiedlichen Sichtweisen...
Weil man da halt doch überrascht wurde, weil es hat... Ja, klar, man kennt ja, was, man weiß, was passiert. Man weiß, die Liamis sterben immer, leider immer. Oh, selbst in der,
weiß,
selbst
was
im Anime.
Passiert.
Selbst im Anime
sterben
sie. es gibt eine Änderung im Anime, also ein Charakter stirbt nicht und da hatten wir uns schon so Hoffnungen gemacht. Also das, die Liamis sind gestorben, aber wir hatten uns Hoffnung gemacht, dass der Anime endet, bevor Jean Valjean stirbt.
Aber
er ist gestorben.
Ja.
Und wir haben wie die Schlosshunde einfach geheult. Aber egal, es ist aber immer, also wie gesagt, beim Comiclesen fanden wir immer irgendwie blöd, wenn der Charakter ausgebrochen ist aus dem, was man halt gekannt hat, weil es oft halt auch schlecht gemacht war.
Ja,
also
das ist
halt
ein Problem wahrscheinlich. Noch dazu sagen,
aber bei Liamis war es immer spannend, so wie viel Screentime kriegen jetzt die Liamis?
Aber selbst wenn es schlecht gemacht war, wir haben ja auch wirklich eine ganz scheußliche Adaption geguckt, wo, also das war wirklich, also man hätte schon fast ein Trinkspiel draus machen können. Ich meine, da fängt schon der Film damit an, dass Jean Valjean quasi vorm Gericht steht und die sagen tatsächlich The Evidence und dann ist da wirklich ein Leibbrot und da ist ein Messer drin gesteckt. Also wirklich so richtig so der Beweis und dann wird er da weggezerrt und man denkt so, und die zoomen halt auf dieses Brot irgendwie 30 Sekunden und man denkt so,
Der Unterschied ist einfach, dass man das als Adaption wahrnimmt, während natürlich in einem Comic ist es gerade kennen und gerade das...
Und man muss damit weiterarbeiten.
Ja, man muss damit weiterarbeiten, während du bei einem Film, ist es halt abgeschlossen, es ist halt diese Adaption, da war das so in der...
Du kannst es ignorieren oder du kannst auch manche Adoptionen gar nicht gucken, wie zum Beispiel diese wunderbare Adoption oder die mehreren, wo Jean Valjean sich in seine Ziehtochter Cosette verliebt.
Oh Gott. Das scheint übrigens öfter so ein Thema dann also im Ende des 20. Jahrhunderts gewesen zu sein.
Irgendwie.
Ihr
merkt schon, sowas haben wir dann einfach auch ignoriert. Aber das konnte man auch ignorieren. Ja. Man musste es ja noch nicht mal gucken. Weil
es war dann halt auch vorbei.
Aber
es hat uns schon sehr viel Spaß gemacht, immer zu also noch überrascht zu werden.
Und wie gesagt, da natürlich sowohl die Geschichtssachen mehr zu haben, als auch der politische Aspekt, sich wirklich mehr auch dafür zu interessieren, weil ich gebe alles zu, ich war halt auch gerade sowohl als Teenager als auch in meinen Frühzwanzigern sehr obvious, was in der Welt passiert. Klar, das Wichtigste hat man mitbekommen, aber sehr viel mit sich selbst beschäftigt,
dadurch,
das hat auch viel nochmal gebracht.
Ich meine, die politische Situation hier in Deutschland ist ja nun auch seit längerem etwas, sagen wir mal, angespannt. Und wenn man dann natürlich so ein bisschen diese Zwischenschaltung von einem fiktiven Werk hat, aber man erkennt trotzdem so Rückbezüge und merkt dann auch, dass das Fandom schon in eine sehr gute Richtung geht und dass dann, wenn die so moderner Ursachen machen, dass die Liamis halt oft so
Aktivisten
sind für LGBTQ-Sachen oder für auch Arbeiter und so weiter und so fort.
Ja.
Und dann denkt man sich auch, hier fühlt man sich irgendwie aufgehoben und das ist so eine positive Sicht, dass man mit was tun und mit positiv sein einfach auch nicht am Ende erschossen wird, wie das, sondern dass man tatsächlich was bewegen kann und Leuten helfen kann. Und das,
dass man halt tatsächlich nur mal sagt, okay, hier ist eine Grenze erreicht und alles. Und das konnte man sehr gut auch von Les Misérables mitnehmen für sich. Und dann kommt halt noch hinzu, dass Les Misérables, finde ich persönlich, auch insgesamt einfach sehr schöne Messages hat. Mhm. Ich meine, es gibt ja diesen wunderbaren, berühmten Ausspruch, to love another person is to see the Face of God, also es ist tatsächlich ja auch ein Victor Hugo-Zitat, was ins Musical gekommen ist und das ist so das, was auch im Endeffekt Les Misérables auch gebracht hat.
Ja.
Also wirklich viele Sachen zu schätzen und dann...
Und viele Interessen hat es auch geweckt. Also man hat halt so, man hat so Lemmy und hat sich dann aber noch für so andere Sachen
allein, was ich jetzt alles von französischer Geschichte plötzlich weiß, von Napoleon bis eben zur Kommune, also fragt
also
nicht nach Sonnenschein.
Das war auf jeden Fall das Fandom, wo wir am meisten noch so reale Sachen irgendwie im Fandom dabei hatten. Also so aus der realen Welt, sagen wir es mal so.
Ja, wegen den Adaptionen
Viele andere Sachen, wo wir Fan von sind und waren, sind eher ja so Realitätsfilme. Flucht, sage ich jetzt mal ganz, ganz klischee, während Lemmy eine Form von Realitätsflucht, aber mit dem Anker, dass einfach reale Sachen.
Und allein, dass es auch ein Theaterstück ist und so weiter und so fort. Ja. Im Vergleich zu einer gezeichneten Serie, klar, ihr kennt das. Ja, und damit haben wir quasi auch schon unsere Lemmy-Zeit besprochen.
Erstmal zusammengefasst.
Was definitiv, was ich noch unbedingt sagen will, was wir bekommen haben, sind wunderbare Freunde durch Les Miserables. Ich bin sehr dankbar dafür. Und wie gesagt, noch einmal, wir lieben euch sehr. Ihr wisst, wer gemeint ist. Und wir haben auch mit vielen auch schon über Les Miserables gesprochen, die man eher aus der Anime-Bereich kannte, die dann auch gesagt haben, ja, ich kenne das auch. Und
stimmt, weil das Müsli, also Les Miserables kennen viele, die sich auch für Anime, also die auf Anime-Conventions herumfleuchen. Ja, ja. Les Miserables sagt als relativ Musical. Vielen Leuten was. Das heißt, man hat ein bisschen...
Es ist auch sehr bekannt, das Musical, muss man schon sagen. Und die Gespräche waren immer sehr anregend und sehr schön. Also dementsprechend, vielen Dank auch dafür. Und wenn ihr mal auch mit uns über Les Miserables...
Ja, wir haben immer ein offenes Ohr, sogar.
Ja, und vor allem für Adaptionen, die ihr gesehen habt, weil gerade diese Einzelheiten haben wir ja auch immer aufgeschrieben.
Und wie eure Vorstellung war, wenn ihr eine Musical-Adaption gesehen habt.
Quasi das, was wir immer uns so aufgeschrieben haben. Also, ich dachte, du meinst Film. Bitte erzählt uns alles von euren Aufführungen, das ist super spannend.
Und welche
spannend.
Kleinigkeiten ihr entdeckt habt und die ihr geliebt habt. Dann sind wir auch schon am Ende. Und
richtig. Und die nächste Folge wird tatsächlich, weil wir es ja kurz angesprochen haben, auch wegen Detroit Become Human, wie das parallel war, werden tatsächlich Videospiele sein. Also wo hatten wir unseren Erstkontakt und wie lief das alles? Und natürlich auch, muss ich dazu sagen, es ist Videospiele Teil 1, weil wir irgendwann natürlich auch einzelne Videospiele besprechen werden. Aber das ist wieder so ein bisschen, wie haben wir damit angefangen?
Genau. Und wie war unsere Detroit Become Human Fanzeit? Also wir.
Ja, das wird aber eine eigene Folge, denke ich. Aber ist vor allem erstmal Videospiele das nächste Mal.
Okay. Bis dahin. Bye bye.